Den Predigttext steht in Hiob 38, Vers 4. Hiob 38, Vers 4. Da steht: Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sage mir's, wenn du so klug bist. Gottes Segen zur Predigt denn.
Wir haben gerade eine Frage Gottes gehört. Und Gott stellt eine Frage nach der anderen, dem Hiob, nachdem er lange gelitten hat, selber sich Fragen gestellt hat. Seine Freunde haben sich auch sehr viele Fragen gestellt. Sie haben versucht, eine Lösung zu finden zu ihrer Lebenssituation, aber keine Antwort. Kommt hier eine Antwort? Ja, genau. Das ist die Antwort, die ich erwartete. Super. Keine Antwort. Gott schweigt. Und nachdem er so lange geschwiegen hat, stellt Gott Hiob eine Frage nach der anderen, die er nicht beantworten kann. Das ist unser Thema heute, Gottes Antwort an Hiob. Und in diesem Sinn möchte ich anfangen mit einem Tierquiz für Jung und Alt. Und das ist nicht einfach billige Unterhaltung, das ist nicht Zeitverschwendung. Wir sind beim Thema, okay? Es geht um Gottes Antwort an Hiob. Seid ihr parat für ein paar Fragen? Welches Tier hat das größte offene Maul? Was denkt ihr? Krokodil? Vielleicht. Was ich gefunden habe, ein Nilpferd bringt es bis 1,2 Meter. Ja? Also dann kann er zwei Menschen problemlos packen in einem Biss. Ja? Schrecklich. Und was ist das schwerste Kriechtier? Also Kriechtier, ich bin kein Naturwissenschaftler, denkt breit. Hä? Was ist das schwerste Kriechtier? Ich habe die Antwort schon gehört. Ja, ein Krokodil kann bis 1200 Kilo schwer sein. Also wie ein Auto. Hein? Und was ist das längste Kriechtier? Boa? Philippinen-Spezialisten. Ne? Offenbar der Python, ne? Der kann bis 10 Meter lang sein. Also lieber nicht in meinem Bett, in meinem Schlafzimmer. Welches Landtier lebt am längsten? Schildkröte. Ja, da habe ich eine süße Schildkröte gefunden. Bis über 180 Jahre kann eine Schildkröte leben. Ja? Jetzt eine ganz komplexe, vielfältige Frage. Seid ihr parat? Was ist das schnellste Tier? Gepard. Warum sagt ihr Gepard? Mauersegler. Ich sage euch, das ist eine komplexe Frage. Warum? Beim Rennen auf dem Land erreicht ein Gepard fast 100 Kilometer pro Stunde. Ja? Aber das ist beim Rennen. Es gibt andere Tiere. Es gibt Tiere, die schwimmen können. Ja? Beim Schwimmen erreicht dieses Tier bis 110 Kilometer pro Stunde. Beim Schwimmen. Ja? Und dann tatsächlich der Mauersegler, dieser Vogel, erreicht im Horizontalflug, also flach geradeaus fliegen, bis 170 Kilometer pro Stunde. Und dieses Tier ist wirklich ein Wunder der Fliegerei, ein Rätsel. Ne? Und im Sturzflug erreicht dieses Tier, ich meine rechts, was ist dieses Tier? 320 Kilometer pro Stunde, das ist der Falke. Ja? ein hübsches Tier. Im Sturzflug, also die Antwort ist nicht so eindeutig, aber es gibt verschiedene Antworten. Was ist dein Lieblingstier und warum? Magst du Elefanten? Wer mag Elefanten? Ah, doch einige. Ja? Gewisse Tiere sind ganz süß, wie diese Koalas. Ich mag besonders Vögel mit großen Flügeln, die so elegant und langsam sich in der Luft bewegen können. Und dann gibt es prächtige Tiere mit wunderbaren Farben. Ich freue mich, auf der neuen Erde so ein Tier richtig umarmen zu können. Aber ich übe im Moment zu Hause mit unseren zwei Katzen. Was die Großen machen, machen auch die Kleinen. Und dann gibt es andere Tiere, die sind so lustig. Sie sehen so lustig aus. Ne? Wer mag Affen unter euch? Ah, nicht so viel. Hä? Und dann gibt es Tiere, die so elegant sind, die so eine elegante Körperform haben und sich so elegant bewegen wie die Delfine. Und die sind scheinbar auch sehr menschenfreundlich. Aber wisst ihr, was mein Lieblingstier ist und warum? Nein, kein Käfer. Also, um euch auf die Antwort zu bringen, was mein Lieblingstier ist, denkt an den Jagderfolg. Da habt ihr verschiedene Zahlen. 10% Jagderfolg, das heißt 10-mal springen, 1-mal fressen. Okay? Das ist 10% Jagderfolg. 50% Jagderfolg, das wäre 2-mal springen, 1-mal fressen. Okay? Also, könnt ihr euch vorstellen, welche Tiere diese verschiedenen Prozente haben? Also, welches Tier könnt ihr euch vorstellen, hat 10% Jagderfolg? Eine Idee? Katze? Ja, die Katzen sind erfolgreicher als 10%. Der Tiger oder der Polarbär? Ja? Das hat mich überrascht, als ich das gefunden habe. Ich dachte, Tiger wären erfolgreicher in der Jagd. Ein Wolf ist ein bisschen erfolgreicher, hat 15% Erfolg beim Jagen. Ein Löwe ist nicht schlecht, aber nur 25% Erfolg, also ein Viertel. Das heißt, 4-mal springen, 1-mal fressen. Die Hauskatze hat 30% Erfolg. Ja? Und zum Grillschrank kriegt 100%, ja. Und das hat mich überrascht, als ich das entdeckt habe. 50% Erfolg jagt der Falke, ja, nicht mehr als das. Und der Hai, ein Hai ist nicht mehr als 50% erfolgreich. Ja. Scheinbar. Also ich bin kein Naturwissenschaftler, ich habe das einfach, die Information gefunden. Jetzt 60%, die Wildkatze, der Gepard, ja, die sind gut. Noch besser der Wildhund, die Hyäne und welches Tier, das ist mein Lieblingstier, welches Tier hat 95% Jagderfolg? Ein Vogel? Nein, das ist kein Vogel. Chamäleon, gute Idee, ja. Das ist dieses Tier, die Libelle. Die sind so elegant, aber sie sehen so zerbrechlich aus. Ja? Aber ich danke Gott, dass es nicht erstens mehr Libellen gibt, dass sie nicht länger leben und dass sie nicht größer sind. Sonst hätten wir ein Problem. Die sind so erfolgreich beim Jagen. Wisst ihr warum? Also man hat versucht herauszufinden, sie haben Flügelbewegungen, die so genial sind. Sie können sich sehr schnell in jede Richtung bewegen. Sie sind extrem wendig, extrem. Ja. Und es gibt eine sehr enge Beziehung, eine Verbindung zwischen den Augen und den Flügeln. So dass, wenn eine Beute erkannt wird durch das Auge oder durch die Augen, sofort durch eine wunderbare Intelligenz die Flügel die richtige Bewegung machen, sodass die Beute geschnappt wird. Und umgekehrt, wenn eine Libelle gejagt wird, hat der Jäger fast keine Chance. Also von der Fliegerei her ein absolutes Wunder, diese Tiere. Und die Atheisten, die Evolutionisten müssen zugeben, so ein Tier kann nur entstanden sein durch Evolution, durch eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Sie müssen auch staunen. Ja? So, jetzt habe ich euch ein paar Fragen gestellt zu den Tieren. Ich stelle euch ein paar Textfragen jetzt. Könnt ihr das Rätsel hier lösen? Das ist ein Rätsel. Wer kann dieses Rätsel lösen? Wir sind immer noch bei Hiob. Ja? Gott stellt Fragen und Rätselfragen. Hiob kann sie nicht lösen. Wer kann... Kannst du dieses Rätsel lösen? Okay, also, das ist der Schlüssel. Jetzt. Was ist das für eine Frage Gottes an Hiob? Also, das erste Wort ist wo? Warst du, als ich die Erde gründete? Hiob kann nicht beantworten. Das können wir lesen in Hiob 38, Vers 4. Eine andere Frage stellt Gott. Welche? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählt? Und wieder kann Hiob nicht antworten. Und das ist Gottes Antwort. Ja? Hiob hat gelitten, Gott antwortet mit Fragen, die Hiob nicht beantworten kann. Merkwürdige Antwort Gottes. Diese Frage können wir lesen in Kapitel 38, Vers 37. So, jetzt machen wir ein bisschen anders, eine andere Art Rätsel. Das fängt oben an, das ist wieder eine Frage Gottes an Hiob. Wer stellt dem Raben, das ist der Anfang der Frage, und wie geht die Frage weiter? Sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien. Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien? Das finden wir im Kapitel 38, Vers 41. Übrigens, ich mag persönlich diese neue evangelistische Überzeugung aus poetischen Gründen. Ja, die Poesie der Bibel wird hervorgehoben im Layout. Also man sieht ganz gut, wie die Poesie der Bibel funktioniert. Und deshalb mag ich diese Übersetzung. Aber das ist nicht die einzige richtige oder korrekte. Das ist für mich sympathisch. So, eine andere Frage. Erhebt sich der Adler auf? deinen Befehl und baut sein Nest in der Höhe, erhebt sich der Adler auf, erhebt sich der Adler auf deinen Befehl und baut sein Nest in der Höhe. Bestimmst du das, Hiob? Kapitel 39, Vers 27. Sag, hast du einen Arm wie Gott kann? Zweiter Teil der Frage, kann deine Stimme donnern? Wie er? Was hast du für eine Stimme, Hiob? Ja, kein Wunder, Hiob getraut sich nichts mehr zu sagen nachher. Kapitel 40, Vers 9. Und dann gibt Gott eine Information, die fast die Antwort ist, die wir erwarten würden von Gott. Aber sie ist versteckt. Die Antwort, die wir erwarten würden, ist, dass Gott ganz klar sagt, weißt du, es gibt einen Feind, Satan, und der hat ein Abkommen mit mir gehabt und wir haben abgemacht, das. Aber nein, Gott spricht in Bildern. Aber das ist ein Hinweis auf diese böse Macht. Also, auf der Erde ist keiner, jetzt müsst ihr die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge bringen. Die Wörter sind richtig, aber die Buchstaben sind verkehrt. Also, auf der Erde ist keiner ihm gleich, ein Geschöpf ohne Furcht. Auf alles Hohe blickt er herab. Wahrscheinlich denkt Gott an Satan. Wahrscheinlich. Aber im Vordergrund geht es um welches Tier? Es geht um den Leviathan. Das ist ein großes, mächtiges Tier mit großer Macht. Ein Tier, dem kaum ein anderes Tier widerstehen kann. Ja? Ein sehr mächtiges Tier, ein Leviathan. Kapitel 41, Verse 25 und 26. Also, Gott stellt diese Fragen. Nachdem Hiob so lange gelitten hat, er hat nicht gewusst, warum er leidet, seine Freunde haben es auch nicht erfasst, und jetzt antwortet Gott diesem Menschen Hiob mit solchen Fragen. Schau mal die Natur. Verstehst du das? Weißt du, wie das geht? Wie fühlt sich Hiob? Er hat gelitten, lange. Und endlich spricht Gott. Und Gott sagt, ja, schau mal auf diese Vögel und dieses Tier. Und wie würdet ihr euch fühlen in dieser Situation? Bitte Gott, gib mir die Antwort, oder? Das ist nicht mein Problem. Ich möchte nicht wissen, wie kräftig ein Krokodil ist. Das ist mir egal. Ich leide. Ja? Ich brauche eine richtige Antwort. Ich habe ein Problem. Ich brauche eine Lösung. Rede nicht von Schlangen und von Adlern und von hungrigen Tieren. Das ist nicht mein Problem. Aber Gottes Antworten sind die besten. Ich möchte euch vorschlagen in vier Punkten, und ich schließe damit ab, warum Gott so antwortet. Warum gibt Gott diese Antwort? Was möchte Gott dem Hiob klar machen? Möchte ihm klar machen, ich bin dein Schöpfer, vertraue mir. Ich weiß so viel mehr wie du. Ich kann so viel mehr wie du. Vertraue mir. Einfach, nicht wahr? Nicht sehr kompliziert. Warum ist es für uns Menschen so wichtig, unserem Schöpfer zu vertrauen? Und wir sind wieder bei der Botschaft des ersten Engels. Ja? Warum ist es so wichtig, unserem Schöpfer zu vertrauen? Ich schlage euch vier Antworten vor oder vier Pisten. Die sind nicht in der Bibel. Gott erklärt nicht, warum er so antwortet. Das bleibt ein Rätsel. Wir können darüber nachdenken. Ich schlage euch Folgendes vor. Erstens, unsere Existenz ist ein Wunsch Gottes. Was heißt es, dass Gott unser Schöpfer ist? Dass wir leben, das ist Gottes Wunsch. Er war nicht verpflichtet, die Menschen zu erschaffen. Das war seine Entscheidung. Er hat entschieden, dass es Menschen gibt, die leben und die glücklich sind. Er möchte, dass wir da sind. Wenn wir Menschen ihn stören würden, hätte er uns nicht erschaffen. Also Gott ist grundsätzlich an unser Leben interessiert. Ja, ihr fragt euch, was hat das mit dem Bild zu tun? Erkennt jemand dieses Bild? Das ist der David in Florenz. Das ist ein Meisterwerk von Michelangelo. Michelangelo hatte die Freiheit als Künstler, diesen Menschen hier, Davide, so zu gestalten, wie er wollte. Das war seine Entscheidung. Und genau so hat Gott frei entschieden, den Menschen, wir, uns zu machen, uns so zu gestalten, wie wir sind. Natürlich hat es Komplikationen gegeben mit der Sünde, das ist klar. Aber grundsätzlich möchte Gott, dass wir da sind. Wir sind erwünscht, wir sind erwünschte Kinder. Und das gibt uns eine Basis, eine Heilsgewissheit. Gott möchte, dass ich lebe. Er möchte, dass ich glücklich bin für immer. Zweiter Gedanke, zweite Piste. Das ist ein Bild als Hawaii. Da kommt Feuer aus der Erde und geht ins Wasser des Meeres. Ja? Merkwürdig. Wir Menschen sehen nur die Oberfläche der Dinge. Wir sehen die Oberfläche der Erde. Wir wissen nicht eigentlich, was unter der Erde ist. Natürlich können Naturforscher das herausfinden. Aber wir Menschen haben ein begrenztes Wissen. Wir wissen nicht alles. Wir kennen nicht alle Hintergründe und Beweggründe, auch bei Menschen. Und ich mag diese Bemerkung, diese sarkastische Bemerkung von Walter Veit, der sagt, ja, die Gemeinde, die Adventgemeinde, das ist wie eine Arche. Und in dieser Arche gibt es allerlei komische Tiere, kleine, große und nicht unbedingt sympathische und ganz komische Leute gibt es in dieser Gemeinde. Aber, sagt Walter Veit, es ist besser in der Arche zu sein, auch wenn es stinkt, als draußen. Ja, das ist der Humor von Walter Veit. Wir verstehen nicht, wie der andere tickt. Wir wissen nicht, warum diese Person so reagiert, so heftig reagiert. Ich verstehe mich selbst auch nicht. Manchmal reagiere ich so und ich verstehe nicht, warum. Ja? Gott kennt alle Hintergründe und Beweggründe. Er versteht uns und er kann uns optimal richten und gerecht richten. Dritte Piste. Gott ist größer als die größte Bedrohung. Das scheint selbstverständlich zu sein. Ja? Aber wenn er der Schöpfer ist von allen Dingen, dann ist alles kleiner als er. Er ist mächtiger und weiser. Ja? Das heißt konkret, es gibt nichts in meinem Leben, kein Hindernis, keine Krankheit, keine Herausforderung, kein Problem, das für Gott zu groß ist. Gott kann alles lösen. Ja? Es ist wieder die Botschaft der, von Offenbarung 14, der drei Engel, den Schöpfer anzubeten. Wir haben oft die Gewohnheit, und das ist gut, wenn wir ein Problem haben, kommen wir zu Gott und sagen, Gott, ich habe diese Not, bitte schenk mir eine Lösung. Oder wenn wir merken, aha, Gott hat uns geholfen in dieser schwierigen Situation, dann danken wir Gott für seine Befreiung. Ja? Also wir haben eine Liste von Dank. Wir sind dankbar für alles, was Gott uns geschenkt hat, ganz konkret, für seine Befreiungen, für seine Hilfe in der Vergangenheit. Und dann eine ganze Liste von Bitten. Ja, Gott, vergiss das nicht, das und das und das. Du siehst die Probleme, ja, bitte. Und oft ist die Lösung, wenn wir ein Problem haben und wenn wir so fokussiert sind auf ein Leiden, auf einen Schmerz, auf ein Problem, eine Herausforderung und dass wir nichts anderes sehen als dieses Problem, dass wir, wie man in Englisch so schön sagt, step back, ja? Ein paar Schritte zurück und wenn wir die Sterne schauen. Das habe ich übrigens, als ich in der Klinik war, gemacht. Ich habe mich mit den Sternen befasst. Dieser Gott, der größer ist als diese Sterne, als diese Distanzen, die uns total überfordern, der ist noch größer. Der ist mächtig. Der kann mich befreien. Ich habe mich auch befasst mit den Fischen im See. Ja, so viele Tiere gibt es im Meer. Und Gott kennt sie alle. Also, das ist Anbetung. So verstehe ich Anbetung. Dass wir uns lösen mit Gottes Hilfe von unserer momentanen Not und dass wir sehen, wer Gott ist. Wie groß, wie mächtig, wie gütig. Und uns hilft seine Schöpfung. Ja? Und dann realisieren wir, wie groß ist dieser Gott und wie klein ist mein Problem und wie lächerlich schwierig ist diese Herausforderung. Für Gott kein Problem, kein Problem. Oder eine Bedrohung, eine Verfolgung, eine Krankheit, die zum Tod führt. Für Gott kein Problem. Viertens, und ich schließe damit ab, Gott kann und wird alles neu machen. Dieses Bild ist aus der Ukraine, das ist ein Symbolbild und das ist unsere Hoffnung als Adventisten. Nicht nur, dass dieser Schöpfer, der es aus nichts eine wunderbare Welt gemacht hat, auch fähig ist, aus einer kaputten Welt eine neue wunderbare Welt zu machen, nicht nur kann er das, nicht nur hat Gott bewiesen, dass er das kann durch die Schöpfung, wir wissen auch, dass er das tun wird. Er hat es versprochen und weil er unser Schöpfer ist, er ist daran interessiert, dass seine Kinder, die Menschen leben und glücklich leben, er wird alles neu machen. Und diese Botschaft ist eigentlich in unserem Namen als Freikirche. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Siebenten Tag Sabbat, Schöpfung. Weil Gott unser Schöpfer ist, denken wir, dass er und er allein alles neu machen kann, wenn Jesus wiederkommt. Adventisten, Advent, Ankunft Jesu. Ja? Wenn Jesus wiederkommt, wird er alles neu machen. Er wird es machen, er kann es neu machen. Ich hoffe, diese vier Punkte helfen euch ein bisschen und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und das wäre alles. Danke.
Jesus, treuer Jesus, dieses Lied möchten wir gemeinsam zum Abschluss dieser Predigtstunde singen. Das Lied 336, alle drei Strophen. Dann wird Stan de Winter mit uns beten und zum Segen singen wir das Lied 218, alle vier Strophen, wie vorne angegeben. Ich darf die Gemeinde bitten, dazu aufzustehen.
Unser großer Gott, unser Schöpfer, wir möchten dir danken für deine große Geduld und für die Weisheit und Güte, mit der du uns begleitet hast, alle Tage unseres Lebens. Danke für das Geschenk des Lebens. Danke, dass wir dein Wesen entdecken dürfen in deinen Werken. Und danke, dass du bereit bist, auch in uns alles neu zu machen, in unserem Herzen. Und danke, dass du die Macht hast und versprochen hast, alles auf unserer Erde zu erneuern. Wir danken dir für deine Güte, unser Herr Jesus. Hilf uns, bereit zu sein, damit, wenn du kommst, wir dich mit Freude empfangen können. Wir danken dir, Herr Jesus, für deine Güte. Amen.